Your Excellency, you have the floor.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brennpunkt Orange. Heute geht es um einen Ort, der auf eine Geschichte von über 1150 Jahren zurückblicken kann. Wir sind in Ostramontra im Landkreis Sommerda, eine kleine Gemeinde am Südrand der Finne, zu der auch der Ortsteil Rettgenstedt gehört.
Manchmal frage ich mich, Henry, warum spielst du eigentlich Golf? Und dann fällt mir mal ein, ich heiße ja gar nicht Henry und ich spiele Fußball. Und am 20.09. ist Pokalspiel hier bei uns zu Hause. Und wir sind hier und freuen uns auf euch.
Und seit 1948 gibt es hier auch einen Fußballverein, den SV 48 Ostramontra. Ein Verein, der schwierige Zeiten erlebt hat, dessen Fußballbetrieb zeitweise ruhte und der 2019 wieder mit einer Männermannschaft auf den Fußballplatz zurückkehrte. Heute spielt der SV 48 in der ersten Kreisklasse. Doch der SV 48 ist nicht nur Fußball, er ist essentieller Teil eines Dorflebens. Und genau das wird bei der großen 1150-Jahr-Feier besonders deutlich, denn im Rahmen des Jubiläums wird der SV 48 ein Legendenspiel gegen die Auswahl Ost austragen. Ein Spiel, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Und deshalb habe ich heute zwei Menschen zu Gast, die Ostramontra aus unterschiedlichen Perspektiven kennen und gestalten. Madeline Temme, die Bürgermeisterin der Gemeinde Ostramontra, und Sebastian Graf, den Vorsitzenden des SV 48. Es geht um Fußball, es geht um Geschichte und um die Frage, wieso ein kleines Dorf seine Zukunft aktiv gestalten kann.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
Viel Spaß bei der neuen Folge von Brennpunkt Orange. Und herzlich willkommen, Madeline und Sebastian. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Madeline, wir beginnen ganz grundsätzlich. Wenn jemand Ostramontra überhaupt nicht kennt, dann ist das natürlich zu verurteilen, aber du würdest ihm natürlich helfen. Wie würdest du diesen Ort denn beschreiben?
Ich beschreibe Ostramontra gerne als kleines, lauschiges Dorf, was gerne auch so den Stereotyp Dorf erfüllt, den viele Menschen in ihren Köpfen haben. Wir haben ungefähr 460 Einwohner und tatsächlich nur 4 Straßennamen. Es ist wirklich klein und lebt von der Gemeinschaft, von der Beteiligung aller, vom Vereinsleben, was vor allem durch 5 Vereine abgebildet wird, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, aber es sind 5. Genau. Und ja, wir haben eine kommunale Kita und versuchen natürlich für alle unsere Einwohner in jeder Altersschicht immer irgendwas zu ermöglichen, damit das Leben auf dem Dorf lebenswert bleibt und ist.
Nun haben wir ja eine gesellschaftliche Herausforderung, der sehr viele es in die Stadt zieht. Was sind so die markantesten Unterschiede zwischen dem Stadtleben und dem Leben in Ostramontra?
Also was man hier nicht ist, ist alleine. Man ist auch nicht anonym. Das muss man halt wollen und das muss man wissen. Ich denke, die Menschen, die hier wohnen, wissen das aber auch zu schätzen. Eben weil man, weiß ich nicht, wenn man samstagnachmittags nochmal eine Kreissäge braucht, beim Nachbarn eine findet, ne? Und ja, es lebt halt wirklich einfach für miteinander. Und das ist in der Stadt. Ich habe selber lange in der Stadt gewohnt. Da geht es einfach anders zu. Da kennt man bestenfalls seine Nachbarn und dann machst du es auch. Ne?
Du bist seit 2021 Bürgermeisterin. Das ist in zweierlei Hinsicht besonders. Erstens, das Inn, glaube ich, ist nicht ganz so selbstverständlich. Dann bist du sehr jung. Was hat dich damals bewegt, dieses Amt zu übernehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich dachte mir immer, warum nicht? Also warum nicht einfach mal machen? Könnte ja gut werden. Und genau so habe ich es dann auch einfach tatsächlich auf mich zukommen lassen, habe auch die Wahl auf mich zukommen lassen, habe natürlich im Vorfeld auch die Gespräche gesucht und habe Flyer verteilt, so der kleine Wahlkampf auf dem Dorf. Aber ja, ich bin einfach seit jeher, gestalte ich gerne mit, beteilige mich gerne. Und das war, denke ich, auch einer der größten Motivationspunkte.
Ich glaube, du bist die erste Bürgermeisterin in 340 Ausgaben dieses Podcasts. Was macht denn das Leben so einer Bürgermeisterin aus? Also wenn ich so an alte Filme denke, da ist in der Regel ein recht altgediegenes Büro, irgendwo ein Aschenbecher und irgendwo liegen die Zigarren und der Whisky. Wo steht denn der Whisky bei dir?
Ja, ich habe nur einen kleinen Kühlschrank von Energy Drink Hersteller. Da sind aber tatsächlich keine Energy Drinks, sondern Wasserflaschen und Apfelschorle drin. Ansonsten hatte ich auch so ein altes Amtshaus und ein altes Büro, wo die Zeichen der Zeit deutlich erkennbar waren. Wir haben aber jetzt in den vergangenen Jahren unser Dorfgemeinschaftshaus grundhaft saniert und dann bin ich mit meinem Büro dorthin gezogen. Einfach auch, weil dort eine Barrierefreiheit gegeben ist und ich einfach zentraler Anlaufpunkt bin für alle aus allen Himmelsrichtungen. Und ja, einen Aschenbecher habe ich vor der Tür, aber ja, kleine gemütliche Sitzecke und ein paar frische Blumen stehen immer da zur Sprechstunde.
Was sind die Aufgaben einer Bürgermeisterin? Erstmal muss man sagen, dass das ehrenamtlich ist, als falls jetzt völlig falsche Vorstellungen entstehen, gerade wenn wir über euren Verein reden, was da so passiert, auch im Ort passiert sehr viel. Es ist trotzdem alles ehrenamtlich. Wie kann ich mir so deine Woche vorstellen, so eine typische Woche?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Wochen, da ist mehr Arbeitsaufkommen, es gibt Wochen, da ist weniger Arbeitsaufkommen. Aber wenn ich mal so das Mittel nehme, diese Woche zum Beispiel ist ein gutes Mittel. Dann treffen wir uns heute zur Podcastaufnahme. Morgen ist die Gemeinderatssitzung um 17 Uhr. Die wird tatsächlich auch schon um 17 Uhr starten lassen, weil ich habe ja noch Familie zu Hause und die freuen sich natürlich auch, wenn ich noch am selben Tag nach Hause komme. Genau. Ansonsten ist es viel Netzwerken, ob jetzt mit Bürgern, mit Verwaltung, mit irgendwelchen Einrichtungen der Landesebene oder. Es ist viel der Austausch, viele Abstimmungen, kleinere und größere. Also ob es jetzt die lose Bordsteinkante ist oder die Baumfällung oder die Fördermittel fürs nächste Projekt. Also es ist ganz, ganz vielschichtig und wahnsinnig abwechslungsreich.
Und im Zeitvolumen kann man das irgendwie abschätzen oder ist das eben sehr unterschiedlich, weil für dich gibt es keine Stempelkarte, ne? Wenn jemand anruft, 22 Uhr, bei mir droht ein Baum umzustürzen, dann bist du da, das zählt irgendwie.
Ich habe aufgehört, das zu zählen. Man macht es halt auch einfach, es gibt halt nicht wirklich Feierabend. Das Einzige, was wir uns angewöhnt haben, Basti und ich, ist, dass im Urlaub ist Urlaub.
Ja.
Ansonsten, ja, sind entweder er oder ich. Also er ist ja nicht nur der Vorsitzende vom SV 48, sondern auch mein Beigeordneter. Ja, sind wir immer da letzten Endes, das kann man schon so sagen, denke ich.
Respekt, also das ist erstens toll, dass es noch Leute gibt, die dieses Ehrenamt übernehmen und das mit so einer Leidenschaft. Ich habe großen Respekt davor. Vielen Dank, dass du das machst. Du hast zu Sebastian übergeleitet, weil du bist natürlich Profi, das merkt man. Was bedeutet für dich Ostramontra, Sebastian?
Heimat. Ostramontra bedeutet für mich Heimat, durch und durch coole Menschen, junge und ältere Menschen zusammen. Wir führen die Leute zusammen. Ich denke, wir haben ein tolles Miteinander. Mhm. Wir können alle super miteinander leben und uns in unserem vielfältigen Dorfleben, was eben vor allem die Vereine aktiv mitgestalten, hier wirklich ausleben.
Du bist hier auch groß geworden?
Ich komme ursprünglich aus Buttstedt tatsächlich, bin aber dann relativ früh, ich glaube in der 4. Klasse, dann nach Ostramontra gezogen. Meine Großeltern kommen von hier, genau. Und ja, seitdem erfolgreich im Ort unterwegs und zufrieden.
Ja. Und deine Geschichte zum Fußball, ich kenne dich als Schiedsrichter. Wie bist du zum Fußball gekommen?
Ja, ich habe früher als Kind auch in den Junioren schon Fußball gespielt. Damals bei Kölle da, bei Sommer da. Auch in Gutmannshausen und Buttstedt hab ich gespielt. Und irgendwann hat mich dann das Fieber für die Schiedsrichterei gepackt und bin Schiedsrichter geworden. Bin dann auch relativ schnell tatsächlich die einzelnen Stationen aufsteigen dürfen und war dann zuletzt auch in der Verbandsliga und in der Oberliga unterwegs. Ja, und habe da viele, viele Leute im Fußball kennenlernen dürfen, wovon man natürlich jetzt auch noch ein bisschen zehren kann. Das muss man schon sagen.
Schiedsrichter ist das eine und stehst du aber an der Spitze des Vereins. Also muss ja der Verein so ein bisschen mehr als der Fußball für dich sein. Wann ist das so, bist du so reingerutscht, wenn man jemanden gesucht hat? War das für dich ein klarer Plan? Ich würde da gerne Verantwortung übernehmen. Oder wie kam die Entscheidung zu sagen, ich übernehme hier den Vorsitz des Vereins und bin damit verantwortlich für diese Entwicklung?
Jetzt muss ich selber mal überlegen, wie das tatsächlich losging. Ich habe damals mit ein paar Kumpels schon mal eine kleine Jugendtruppe trainiert gehabt hier in Ostramontra und hatte mit dem Manfred Maurer, der unser langjährigster Vorsitzender war, immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis, genauso wie mit dem Thomas Stechemesser. Und irgendwann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, bei der nächsten Vorstandswahl können wir doch was machen. Sie wollten mich dann da auch gern mit dabei haben. Und da war ich dann ein relativ junger Vertreter, schon mit im Vorstand unterwegs, damals noch als Kassenwart, Finanzen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Wir haben dann ein bisschen umschichten müssen. Und genau, 2022 bin ich dann tatsächlich zum Vorsitzenden gewählt worden.
Du bist wie alt?
Ich bin jetzt 30.
Respekt, das ist natürlich eindrucksvoll, dass man da dass junge Leute Verantwortung übernehmen. Und wer dann vielleicht im Rahmen dieser Feier mal hier vorbeikommt, sieht das auch vom ganzen Design her, ist wirklich beeindruckend. Aber wir wollen noch mal einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte eures Ortes intensiv studiert hat, aber vielleicht so ganz kurz. Gibt es in diesem Ort, ich habe gefunden, ein Wasserschloss und ein früheres Rittergut. Also was sind so die besonderen Dinge? Ich weiß, es ist ein kleiner Ort, aber er ist offensichtlich sehr langgezogen. Es sind zwei Ortsteile. Gibt es irgendwas, was die Hörerinnen und Hörer, bevor sie natürlich hierher kommen, wissen sollten von der Geschichte?
Also ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass Ostramontra wirklich mal zwei Ortsteile oder dass es mal zwei Orte waren, Redgünstadt und Ostramontra. Was auch bedeutet, wir haben zwei Kirchen. Und auch zwei Friedhöfe beispielsweise. Ja, also man fährt Ostramontra rein und sieht halt direkt auch die zwei Kirchtürme hintereinander stehen, was schon mal für eine kleine Ortschaft, denke ich, sehr ungewöhnlich ist. Das Wasserschloss, genau, das ist sehr, sehr eindrucksvoll mit all seinen Ländereien. Der Eigentümer bewirtschaftet das wirklich mit sehr viel Herzblut und Hingabe. Das alte Rittergut ist jetzt seit kurzem wieder im neuen Besitz und wird da gerade grundhaft neu aufgelegt, würde ich sagen. Was aber aufgrund von Denkmalschutz und so weiter und so fort natürlich auch echt ein dickes Brett ist. Genau. Und ansonsten finde ich ja, bei den Schwenk muss ich jetzt machen, bei aktuellen sinkenden Geburten immer noch unsere kommunale Kita auch herausragend, die wir uns auch leisten, so deutlich muss man sagen, mit gerade mal 50% Auslastung. Aber für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass es die gibt. Und ansonsten haben wir noch einen Hofladen, wo man auch mal vorbeigucken kann. Oh, und einen schönen Sportplatz.
Manchmal einen wunderschönen Campingplatz jetzt.
Ach stimmt, Neuss. Genau.
Den ein Campingplatz. Campingplatz.
Ja.
Na, ganz fantastisch. Manchmal ist das ja so, wenn zwei Ortsteile zusammenkommen, da gibt es da den SV Redgünstadt 41 und da den SV Ostramontra 48. Das war hier nie, das war immer eins gefühlt, dass das sich so wahrgenommen hat als Ostramontraerin.
Es gibt ja auch nicht wirklich eine Grenze, eine erkennbare Grenze. Es fließt so ineinander. Also heutzutage würde man nie feststellen, dass es mal zwei Teile waren. Das Einzige ist halt die Redgünstädter Straße. Ich glaube, also die ist auch in der ganzen Bundesrepublik einmalig, weil die gibt es halt nur in ehemals Redgünstädt.
Logischerweise.
Genau.
So, jetzt wird Redgünstädt und damit alles 1150 Jahre alt. Ihr feiert vom 18. bis zum 20. September dieses Jubiläum. Wie lange habt ihr für die Vorbereitung gebraucht? Seit wann bereitet ihr dieses Jubiläum vor?
Ja, also ich würde mal sagen, mindestens ein Dreivierteljahr. Jetzt ein Vierteljahr länger, also ein Jahr würde ich mal sagen, dadurch, dass es ja nochmal hitzebedingt, was die richtige Entscheidung war, das will ich nochmal festlegen und festhalten. Jetzt verschoben wurde, haben zügig ja einen Ersatztermin gefunden. Aber ich würde schon sagen, ja, seit September, Oktober letzten Jahres haben wir uns das erste Mal dann intensiver beschäftigt damit.
Ja.
Wie viele Menschen sind an dieser Organisation beteiligt? Also ihr habt ein Programm übers ganze Wochenende, im Prinzip von früh bis Abend. Da ist auch nicht Frühbier trinken, Mittagbier trinken und Abendbier, sondern ihr habt sehr unterschiedlich, also ein breites Programm. Da muss ja jemand dahinter stecken, das muss personell untersetzt sein. Wie funktioniert denn das? Wo kommen die ganzen Menschen her?
Tja, das fragen wir uns auch manchmal. Aber tatsächlich unterstützen uns die einzelnen Vereine. Also jeder Verein hat quasi eine Station, die er an seinem jeweiligen, ich sag mal, Vereinsheim oder Vereinsstandort betreut und dort ein entsprechendes Rahmenprogramm bietet. Und hier draußen auf dem Sportplatz ist halt auch einfach die größte Fläche, sodass die großen Veranstaltungen, auch die Abendveranstaltung und das besagte Fußballspiel natürlich dann auch hier stattfinden. Und ja, dann ist es einfach intensives Gespräch suchen, oder?
Wie empfindet ihr das? Ist das schon eine zeitliche Belastung oder seht ihr mehr die Chance, euren Ort einer größeren Anzahl von Menschen zu präsentieren?
Ja, also klar ist das immer eine Belastung, gerade für die Hauptorganisatoren, die das da am Ende in der Hand haben, weil du fragtest, also unsere Planungsgruppe hat so ungefähr 25 Leute,
cool,
die die einzelnen Bereiche abdecken über die Vereine zu Organisationen und verschiedene Vertreter, die sich in gewissen Bereichen auskennen. Dann haben wir natürlich ja auch immer Kontakte zu den öffentlichen Ämtern, was abgeklärt werden muss und das alles unter einen Hut zu bringen, so eine Grobstruktur schon mal reinzubringen, wie soll das überhaupt ablaufen, denn unser Veranstaltung ist ja keine übliche mit einem festen Ort, sondern das ist ja eher als Rundgang gestaltet, wo jeder sich aktiv einbringen kann und muss. Und ich würde sagen, das haben wir ganz gut gemeistert und da auch nochmal ein Dank an alle Vereinsvertreter, Organisationsvertreter und unsere guten Seelen, die uns hier natürlich immer dabei unterstützen.
Madeline, kannst du uns ganz kurz, wir kommen gleich zum Fußballspiel, was erwartet die Besucher an diesem Wochenende so? Grob, kannst du so einen Blick in die Station?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein, ich würde mal in Bildern sprechen, ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, wo wir auch wirklich versuchen, jeden mitzunehmen. Wir haben am Freitag einen Eröffnungsgottesdienst in unserer Kirche in Rettgenstedt. Dort haben wir am einstigen Jubiläumstermin auch schon unsere neue Kirchturmglocke gehisst, heißt das so? Ja. Gehangen.
Was macht man mit einer Glocke?
Eine Glocke hochgezogen.
Aufgezogen, genau.
Genau. Und ja, Samstag haben wir wirklich, also da ist für alle was dabei. Da kann die komplette Familie kommen und jeder fährt am Ende nach Hause und ist glücklich. Wir haben im Kindergarten Action, wir haben die Bogenschützen dabei. In der Kirche gibt es ein Orgelkonzert. Die Feuerwehr macht Fettbrennvorführungen und gibt zuerst Hilfetipps. Der Heimatverein mit seinem Weißbadhaus macht Hochführungen. Genau, der Campingplatz hat auch geöffnet und dort kann man sich auch umschauen und vielleicht schon mal einen Aufenthalt buchen. Und ja, Anschluss dann Abendessen hier auf dem Sportplatz und Konzert am Samstagabend mit Four Rock. Das ist auch eine sehr zu empfehlende Veranstaltung, cool, ja. Das wird richtig gut. Genau, und am Sonntag machen wir dann, oder versuchen wir mal ein neues Format, das heißt Unser Dorf bruncht. Da haben wir im Vorfeld eine Abfrage gemacht und da bringt quasi wirklich jeder was mit. Und dann setzt man sich an eine große Tafel und isst einfach mal ein bisschen zusammen. Und dadurch, dass das auch der Weltkindertag ist, also Feiertag in Thüringen, machen wir noch ein bisschen Familienprogramm. Und im Anschluss gibt es noch ein Pokalspiel. SV 48 gegen SV 1916 Groß-Rudestedt. Eintritt frei.
Na, das ist ja ein wundervolles Programm, nicht nur, aber auch für Fußballfans. Und da sind wir gleich beim SV 48. Denn ein besonderer Höhepunkt, kann man schon sagen, ist das Legendenspiel gegen die Auswahl Ost. Ich nehme mal an, Sebastian, dass du das maßgeblich organisiert hast. Wer kam auf die Idee oder wie kamst du auf die Idee?
Tatsächlich sind wir da im Vorstand drauf gestoßen. Die Bundesliga-Auswahl Ost hat vor 2 Jahren, glaube ich, in Rossleben gespielt. Und da war schon eine Menge los. Und wir haben da ein paar Kontakte bemüht und haben dann auch relativ schnell da tatsächlich den entsprechenden Ansprechpartner gefunden. Und ja, ich habe da noch so ein paar Kontakte gehabt aus meiner ehemaligen Schiedsrichterzeit und Fußballzeit, sodass wir das eigentlich relativ zügig fix machen konnten und wollen uns natürlich, dass das klappt, auch jetzt so kurzfristig nochmal zum Nachholetermin.
Genau, das muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal erklären. Ihr hattet das im Sommer einen perfekten Termin eigentlich und das war dann eben so heiß, dass er gesagt hat, das können wir nicht machen, das Risiko ist einfach zu groß. Und da ist es schon gut zu sehen, dass ihr das relativ kurz danach geschafft habt, wieder einen Alternativtermin zu finden im September. Natürlich ist die Frage, wer wird denn alles hier in Ostramontra auflaufen in dieser Legendenwahl Ost? Ich nehme mal an, der SV 48 besteht aus der aktuellen Mannschaft und auch ehemaligen Spielern?
Ja, tatsächlich auch aus ehemaligen Spielern. Das ist uns eine Herzensangelegenheit. Als wir damals neu gegründet haben, 2019, haben uns die Jungs und Unterstützer aus Bacha sehr, sehr geholfen, die zwischenzeitlich auch wieder verständlicherweise vielleicht auch zu anderen Vereinen zurückgegangen sind, gerade zu Lossa. Und auch Bacha-Spieler, die, sag ich mal, vom von der Erfahrung her nenne ich es mal, jetzt schon noch spielen könnten, aber vom Alter her nicht mehr im aktiven Spielbetrieb sind, die haben wir recht herzlich eingeladen, mit aufzulaufen. Und auch leider haben wir ja immer mal verletzungsbedingte Ausscheider, aber zu so einem Spiel, wo der Spaß und das Feeling im Vordergrund steht, haben wir natürlich auch die eingeladen.
Okay, dann nochmal den Blick zu den Legenden Ost. Wer wird Ostramontra an diesem Tag und diesen Rasenplatz kennenlernen?
Ja, wir haben da ein bisschen verhandelt tatsächlich auch, wer da jetzt kommt und wer nicht, und haben natürlich versucht, das so ein bisschen regional zu halten. Also wir haben Erfurt, Halle, Aue so anvisiert und haben da auch eine vorläufige Liste mal bekommen. Der Tomislav Piplica, ich glaube, jeder kennt Tomislav Piplica, gerade von verschiedenen Videos auch aus dem Netz, wird also hier das Tor hüten. Wir haben den Alexander Ludwig unter anderem, den Lars Jungnickel, Carsten Kamlott, auch hier ganz aus der Region, und auch ein großes Highlight, würde ich mal sagen, Darius Wosch, genauso wie der Skerti Zuri oder Carsten Stresser, haben wir aktuell hier auf der Liste.
Das wird auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ist dein Team aufgeregt so ein bisschen vor diesem Tag?
Sehr. Ich glaube jetzt noch ein bisschen mehr. Wir haben es ja auf Freitagabend gelegt. Viele von den Jungs sind natürlich vorher noch auf Arbeit. Ich hoffe, das klappt dann alles. Also vor allem auf Arbeit, auf dem Platz bin ich mir da ziemlich sicher. Aber klar, das ist für alle legendär. Das ist einmalig. Ich denke, hier wird die Zuschauerkulisse auch ganz gut sein. Und ja, man wird wahrscheinlich auf vielen Bildern und Videos dann auch auftauchen.
Auf jeden Fall eine tolle Idee und ist ja mit dem Freitag auch ein perfekter Start letztendlich, wenn dann noch das Wetter passt. Aber unabhängig davon hat man solche Spieler wahrscheinlich nur einmal im Vereinsleben so auf dem Platz. Das wird schon auf jeden Fall was Besonderes. Martin, wie wichtig ist so ein Spiel und damit auch die Außenwirkung? Also das strahlt ja nicht nur nach Ostramontra, weil da eben Spieler dabei sind, die man eben relativ selten hier so sieht. Das strahlt ja auch darüber hinaus. Wie wichtig ist das für dich als Bürgermeister oder die Gemeinde vielleicht?
Also ich muss mich jetzt mal outen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Fußball. Das muss ich jetzt wirklich so offen sagen. Wir arbeiten dran. Sodass, wenn ich diese Namen lese, die alle wahnsinnig sympathisch klingen, ich aber gar kein Bild vor Augen habe, ne? Was mir aber an diesem ganzen Thema wahnsinnig imponiert, ist dieser extreme Teamgeist, Fußballgeist, diese Kameradschaftlichkeit, die da entsteht, dass man sich da gegenseitig anheizt und ne, du musst auch noch kommen und nimm dir Zeit, und also einfach diese Welle der Euphorie, die da losschwappt. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Gerade für jemanden, der wirklich überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nur der Fußball schafft.
Das ist eine Kraft des Fußballs, und umso schöner ist, dass das auch in diesem Ort hier lebt. Und da kommen wir natürlich wieder einmal eine perfekte Überleitung zur Geburt des SV 48. Ich weiß nicht, Sebastian, wie tief ihr die Geschichte recherchiert habt. Ich weiß, man hat mit dem Tagesgeschäft genug zu tun. Was interessiert mich jetzt noch die Geschichte? Fest steht, es ist als Betriebssportgemeinschaft Traktor Ostramontra gegründet worden. Ist irgendwas über die Gründung und die DDR-Zeit bekannt? Also hat man immer auf Kreisebene gespielt? Ist irgendwann mal ein historischer Traktorpokal gewonnen worden? Gibt es irgendwas, was ihr wisst?
Also unser Vereinszimmer oben, was wir noch im ehemaligen Bürgeramt haben, was dann hierher umziehen soll, ich weiß gar nicht, ob die Wand reicht, ist tatsächlich voll mit Urkunden, Wimpeln und Pokalen aus der damaligen Zeit, gerade von Turnieren, eher aus dem tatsächlichen Spielbetrieb. Ich hatte das mal versucht aufzuarbeiten, leider ist über die vielen Jahre, und weil ein Vereinsvorstand ja relativ dynamisch lebt, gehen viele Informationen und Sachen verloren. Wir sind da im Hintergrund tatsächlich am Aufarbeiten, haben auch einige Bilder so, die wir vielleicht auch mit ausstellen können. Ist ja immer das Thema Datenschutz und was darf man und was darf man nicht. Müssen wir mal sehen, was wir dann tatsächlich dann hier auch zu dem Jubiläum noch mit darstellen können. Ich weiß, dass damals auch schon mal einmal ein größeres Spiel hier stattgefunden hat. Das war der Rot-Weiß Erfurt hier zu Gast. Kann aber jetzt nicht sagen, in welchem Jahr das war.
Das war eine Traditionsmannschaft
vom Rot-Weiß Erfurt, aber ist auch schon einige Jahre auf jeden Fall wieder her. War noch unter der Leitung von Manfred Maurer.
Okay, auf jeden Fall, und das ohne zu nahe zu treten, hat man im Prinzip auf Kreisebene gespielt. Es gab nie irgendwie drüber hinaus, dass man da irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und dann würde ich fast sagen, nimmt das so eine Entwicklung, wie das in vielen Orten passiert, dass dann so ein bisschen einschläft. Man hat mit sich zu tun und dann schläft der Fußball so ein bisschen ein und dementsprechend war der Spielbetrieb hier unterbrochen. Weißt du, seit wann der unterbrochen war? Also wann?
Ich glaube, wir sind ja 19 eingestiegen und es waren 6 oder 7 Jahre tatsächlich. Also 5 oder 6 Jahre war hier auf jeden Fall kein aktiver Spielbetrieb.
Weißt du, warum der Verein verschwunden war und was die größten Probleme waren so?
Also man hatte zu der Zeit leider nur noch eine Männermannschaft. Das war ja ganz früher auch anders. Da gab es ja 2 Männermannschaften, eine Frauenmannschaft sogar und auch Jugendsport. Und ja, wie das hier in der Region zu der Zeit tatsächlich so überhand nahm, sind die Leute ausgeblieben. Es gab keine Jugend mehr. Die waren dann eher zentralisiert in größeren Vereinen in den Städten, sodass der Nachwuchs einfach fehlte. Die bestehenden Spieler wurden immer älter und ja, dann hatte man einfach keine Mannschaft mehr vollbekommen, ja.
Wer hat wann gesagt, wir machen jetzt weiter, wir versuchen nochmal?
Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, dass wir dann den Vorstand ein bisschen umstrukturiert hatten und zu der Zeit, als ich Kassenwart war, haben wir Anfang 2018 haben wir zusammengesessen und haben ein Konzept entwickelt, wie wir hier wieder aktiv die Männermannschaft, also unser Ziel war erstmal wieder eine Männermannschaft an den Start zu bringen, um das alles, wir waren ja dann auch wieder neu im Geschäft, sage ich mal, nach der Ruhephase, eine Männermannschaft an den Start bringen können und haben dann viele Gespräche gesucht, auch in anderen Vereinen, die fanden das natürlich teilweise nicht so witzig, dass wir da auf Spielersuche sind, gell? Und genau, Anfang 2018 war der Startschuss und haben uns als Ziel gesetzt, in der 19er Saison wieder am Spielbetrieb teilzunehmen.
Ich muss ein bisschen neugierig sein. Du musst noch mal ein bisschen was Konzept beschrieben, weil natürlich, glaube ich, dass viele zuhören, die das in ihrem Ort so erleben, da ist der Fußball tot.
Ja.
Und eigentlich ist diese Geschichte, das dann wieder auferlebt und hier ist nochmal ganz besonders wir dann auch wieder auferlebt, ich glaube, die gibt es relativ selten. Mir ist zumindest keine bekannt. Also du hast gesagt, Spielergespräche, das ist das eine. Aber im Prinzip, wenn du jetzt einen gewinnst, einen zweiten, hast du trotzdem noch keine Mannschaft. Klar kann man machen, wenn man irgendwie einen Mäzen hat, kann man sagen, wir holen jetzt welche, dann hat man vielleicht 5 Jahre eine Mannschaft, bis dann wieder alles zusammenbricht. Ich muss noch ein bisschen was zu dem Konzept sagen. Wie ist das dann gelungen, dass ihr heute ein funktionierender Verein seid und eine stabile Männermannschaft habt und offensichtlich auch im Nachwuchs aktiv?
Absolut, ja. Ich glaube, der Ausgangspunkt war nicht mal, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt gleich auf Spielersuche, sondern wir haben grundlegend gesagt, wir wollen den Verein neu, modern und vielleicht in einer neuen Struktur aufbauen. Also, wer übernimmt Verantwortung? Wer ist dem Vorstand vorstehend? Wer hat welche Aufgabe? Das war, glaube ich, die grundlegende Sache, womit wir uns auseinandersetzen müssen, denn eins ist auch klar, auch hier funktioniert nichts ohne ein bisschen Sponsoring und ein bisschen Geld, wie überall, sodass wir uns auch darüber Gedanken machen mussten. Im Vorhinein, können wir das überhaupt irgendwie stemmen? Haben wir noch die Unterstützer aus den Vorjahren? Wir haben ja auch hier ein paar Werbebanden hängen, ne? Sind die alle noch aktiv? Sodass wir also erstmal den Rahmen drumherum geschaffen haben und haben dann mitbekommen, jawohl, es ist möglich, wir können das tatsächlich umsetzen. Und da geht es ja drum, sollten wir jetzt 10 Spieler oder 15 Spieler finden, die wollen ja auch 2 Trikotsätze haben, die müssen die nötigen Trainingsmaterialien haben, das muss untergebracht werden. Ist das Sportlerheim überhaupt in der Lage, ne, das mitzumachen? Ja, und so sind wir da rangegangen und haben natürlich erstmal auch drumherum alles schick gemacht, womit wir dann nach außen werben konnten und sind dann tatsächlich die Orte abgefahren oder über Bekannte und haben dann in der Woche, glaube ich, 2 Gesprächstermine immer angeboten im Vereinsraum und waren dann glücklicherweise echt nach, ich glaube, 12 oder 13 Wochen dann 18 Leute geworden, die gesagt haben, wir wollen an den Start gehen. Ne? Ja.
Respekt, wie waren so die Gespräche? Ist da erstmal so ein mitleidiges, okay, wir haben jetzt schon oft gehört, dass irgendwie hier wieder was passieren soll, das klappt eh nie. War da eine Skepsis erstmal oder war man grundsätzlich dankbar, dass sich jemand kümmert und hat gesagt, okay, also wenn ihr das angeht, ich bin sofort mit dabei. Alles gut.
Ja, also die Skepsis war natürlich da, würde ich sagen. Wir hatten aber ein äußerst überzeugendes Auftreten.
Offensichtlich.
würde ich behaupten. Und das lief schon so. Die anderen Spieler kamen ja natürlich, es waren aktive Fußballer, die kamen aus anderen Vereinen und wir mussten die überzeugen, jetzt zu uns zu kommen. Warum sind wir jetzt cooler? Was haben wir vor? Und haben versucht, mit der Mannschaft eben das Gesamtkonstrukt aufzubauen, sodass jeder sich einbringen konnte. Ne? Das ging los über teambildende Maßnahmen, waren ja am Anfang Arbeitseinsätze. Da wurde noch kein Fußball gespielt, da wurde erstmal der Platz wieder auf Vordermann gebracht. Da wurde das Sportlerheim so hergerichtet. Und ich glaube, so über die Sachen, über dieses Teamfeeling haben wir das dann hingekriegt, das tatsächlich dann auch ins Sportliche reinzuziehen.
Wie ist das, also dieses Vereinsheim, wir sitzen jetzt am Vereinsheim, also ich habe den Mund gar nicht mehr zugekommen, als ich da bin. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in einem 400-Einwohner-Ort bin. Also es ist wirklich alles neu gemacht, sieht alles ordentlich aus, ist alles ordentlich gebrandet mit dem Logo. Ihr habt modernste Technik hier zu stehen, um Spiele zu analysieren. Wie ist das möglich? Also ich suche gerade überall, wo ist der Mäzen, der hier irgendwie sitzt? Ich habe das Gefühl, den gibt's hier nicht. Also muss ja irgendwie das eine Gemeinschaftsleistung sein und der Ort muss ja auch eine Rolle mitspielen. Oder wie funktioniert das, dass man im Prinzip, ich nehme mal an, das Vereinsheim hat einen deutlich anderen Zustand 2019, so wie man das üblicherweise in solchen Orten kennt, jetzt ohne despektierlich zu sein. Und jetzt bin ich hier in einem Gebäude, wo man sich ganz wohl fühlt, kann eine Küche, wo ich sage, Respekt, da kann eine, wie ist das möglich?
Teamwork makes the dream work, würde ich mal ganz platt sagen. Also das ist wirklich eine ganz große Teamleistung gewesen, ein ganz großes Zusammenspiel. Ich glaube, das war auch alles erstmal so ein bisschen eine Vision von Basti und mir. Das begann relativ früh in meiner Amtszeit, dass wir so die ersten Gespräche geführt haben. Und selbst da war es ja so, wenn Heimspiele waren, hier war der Platz immer voll. Aber die Gegebenheiten waren halt so, dass ich als Bürgermeisterin gesagt habe, um Gottes Willen, wir müssen uns ja schämen. Also hier kommen Menschen von außerhalb, die verbringen hier ihren Nachmittag und weiß ich nicht, eigentlich wird es ja nicht mehr auf Toilette lassen. Einfach weil die Gegebenheiten wirklich schlecht waren. Man kann es nicht anders sagen. Und so kam dann die Idee auf, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt gemeinsam überlegen, wie wir das Ding jetzt hier voranbringen. Weil ansonsten wäre auch, glaube ich, ein SV 48 irgendwann nicht mehr so interessant gewesen, weil die Gegebenheiten einfach schlecht waren zu dem damaligen Zeitpunkt, zumindest was das Vereinsheim angeht. Und so haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, haben uns nach Fördermitteln umgeschaut, haben Konzepte geschrieben, hier viele intensive Gespräche geführt, wo die Reise hingeht und was jetzt wirklich notwendig ist und was nicht. Und gestalterisch waren wir uns dann relativ schnell einig. Das waren dann eigentlich mehr so die Vorgaben, die dann noch von oben kamen. Ne? Man braucht noch eine Rampe und behindertengerecht und so weiter. Ja, das muss man dann halt mit umsetzen bei einem Bauantrag. Das ist so und es ist auch okay so. Es sind aber vielleicht auch Dinge, wo man nicht sofort drauf kommt und dran denkt. Aber ja, letztendlich haben wir dann hier einen guten Deal gefunden und ich habe mit dem SV den Deal gemacht, wir schaffen euch eine schöne Hülle und für den Inhalt seid ihr dann verantwortlich. Und da haben sie auch richtig abgeliefert. Also
das muss ich auch sagen. Muss man schon sagen. Nun bin ich ja so ein Fußballfan, der immer eher in die Kategorie Traditionalist einordnet. Also nichts gegenüber ein historisches Logo. Das würde ich stundenlang diskutieren mit meinem Verein, wenn der das Logo ändern will. Ihr habt das gleich neu gebrandet. Das ist sehr, sehr modern. Es ist außergewöhnlich so, glaube ich, im Fußballwelt. So ein Logo sieht man relativ selten. Das Thema war von Anfang an euch auch wichtig. Oder man sieht, das zieht sich hier durch und in einem, wie soll ich das sagen, bei den Werbemitteln, das hat ein sehr, sehr hohes Niveau. Das ist sehr ungewöhnlich. Das war von Anfang an, war euch das wichtig oder hattet ihr zum Glück jemanden, der da war oder war auch klar, wir wollen uns in der grafischen Welt komplett neu erfinden, weil natürlich, so als alter Romantiker, ich persönlich finde die BSG Traktor Ostermanter auch ganz sexy, aber ich kann mir vorstellen, dass das zu einem, wir wollen neu, den Verein neu erfinden, eben nicht so richtig zusammenpasst.
Ja, also wir haben uns ja grundsätzlich das zur Aufgabe gemacht, das so anzugehen, dass wir später sagen, okay, das haben wir uns geschaffen und das ist professionell, auf den können wir immer wieder aufbauen und können weitermachen und neu machen und vielleicht auch immer noch einen draufsetzen. Und dazu gehört es eben, erstmal die Vorstandsarbeit so weit aufzusplitten und professionell aufzulegen. Und ein Teil der Vorstandsarbeit, neben der ganzen Arbeit, die anliegt, ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ist klar, das ist das, was den Verein nach außen transportiert. Dazu gehören eben tatsächlich coole Logos, tolles Design. Und wir haben einen Vereinsvertreter, der also ein Diplom-Grafikdesigner ist, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Ich denke, das sieht man auch, das ist einzigartig. Man sieht, was vom SV 48 kommt. Und so versuchen wir das also an jeder Stelle auch nach außen zu transportieren, klar.
ganz stark, finde ich wirklich grafisch was Besonderes. Ist der SV 48 eigentlich ein klassischer Fußballverein oder ist es mittlerweile ein Dorfverein, der, Klammer auf, zufällig, Klammer zu, eine Fußballmannschaft hat?
Ich denke, die Grundsäule ist der Fußball. Wir heißen ja aber nicht Fußballverein, sondern Sportverein und deswegen haben wir uns auch von Anfang an breit aufgestellt, sind neben dem Fußball in der Männermannschaft auch mit den mit Jugend aktuell trainieren, auch im Fußball, 43 Kinder jetzt hier aus verschiedenen Altersklassen, immer montags. Und wir haben aber auch seit einigen Jahren mit drei Wanderführern über die Hohe Schrecke jetzt hier eine Abteilung Wandern. Das ist hervorragend angenommen, also wir sind regelmäßig ausgebucht zu den Wanderungen, gibt es immer 3 bis 4 Auflagen im Jahr mit gemütlichem Beisammensein hinten dran und Mittagessen, was natürlich dazugehört. Das haben wir und perspektivisch haben wir auch noch ein paar Ideen, aber ich glaube, das wäre jetzt noch zu früh.
Ihr sagt immer, ihr habt breite ehrenamtliche Unterstützung. Wir haben ein Dorf mit 400 Einwohnern. Wo kommen denn die her? Also wenn ihr die Spieltag, wenn ich die Küche sehe, wenn ich höre, da gibt es immer unterschiedlich warmes Essen. Also die Leute müssen ja irgendwo herkommen. Und wenn ich in Verein bin, sagen alle, wir finden niemanden mehr. Da hat keiner mehr Lust, sich dahinzustellen, was zu machen. Bei euch höre ich das überhaupt nicht. Was ist denn da der Hintergrund?
Ich glaube, es liegt auch mit daran, also das ist so meine Sicht der Dinge, der SV 48 ist halt mehr als ein Sportverein, ne? Und er ist auch mehr als der Verein, der jetzt hier im Jahr x Veranstaltungen stemmt, sondern letzten Endes ist der SV 48 auch für sich so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, wie so eine kleine Familie, kann man fast schon sagen. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, wo einfach auch egal ist, wo ich herkomme, wo ich bis vor 2 Stunden noch in meiner Arbeit tätig war, wie, weiß ich nicht, meine Familie aufgestellt ist oder eben halt auch nicht. Das spielt einfach alles keine Rolle. Man ist hier und man macht. Das ist so mein Eindruck und deshalb mache ich auch gerne mit für den SV 48. Also ich bin mir da auch nicht zu schade, meine Schicht auf dem Bierwagen zu übernehmen, einfach weil es aber auch wirklich Spaß macht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist so grundsätzlich die Zusammenarbeit, jetzt mal dich nur als Bürgermeisterin angesprochen, zwischen Gemeinde und Fußballverein? Also was erwartet der Fußballverein von der Gemeinde? Ich habe verstanden, ihr beide seid auch in der Gemeinde aktiv, ihr versteht auch euch ganz gut. Aber es wird sicherlich auch mal stressige Situationen geben, wenn der Verein vielleicht etwas mehr finanzielle Unterstützung will, als du überhaupt möglich machen kannst. Wo sind da die Schnittstellen? Was kann eine Gemeinde dafür tun, dass es dem Verein gut geht? Und was kann der Verein auch der Gemeinde zurückgeben?
Ich spreche mal für die Gemeinde. Also grundsätzlich ist es auch immer mit vielen intensiven Gesprächen einhergehend, dass wir uns sehr frühzeitig Gedanken machen, was wollen wir planen und da nicht sehr kurzsichtig, sondern auch sehr, sehr weitsichtig planen. Immer schon, naja, gute 5 Jahre im Voraus mitunter. Und das macht es halt aus. Und dann ist es tatsächlich, ja, in Anführungszeichen ein einfaches Rechenbeispiel, dass man einfach schaut, was gibt der Haushalt her. Und dann gibt es eine Zahl X und aus der wird dann halt rausgeholt, was am Maximum geht, würde ich sagen.
Ja, genau. Also gut, ich setze natürlich immer ein bisschen höher an, wenn ich aus Sicht des Vereins spreche. Aber dadurch, dass ich ja auch die Gemeindeseite sehe, werden wir uns eigentlich immer relativ schnell einig. Und es gibt da eigentlich auch kaum Diskussionen, denn man sieht, was der SV 48 macht. Erstmal sind wir hier ein Anlaufpunkt. Die Sportgeräte da unten haben wir noch gar nicht erwähnt. Absoluter Anlaufpunkt für den Ort. Man merkt das einfach, dass Leute auch gern hierher kommen. Auch weil es ein bisschen abseits ist, ne? Man stört hier auch keinen. Also ich denke, das ist eine Wohltat für alle. Wir können damit alle erreichen. Und im Gegenzug sind wir natürlich auch da, wenn die Gemeinde uns braucht für Veranstaltungen, um was abzudecken, um mit unserer Technik vielleicht auch auszuhelfen, die wir haben, oder Personal zu stemmen oder Termine zu übernehmen. Ich denke, das ist wirklich ein Hand in Hand und ein tolles Miteinander. Also so wirklich aneinandergeeckt sind wir nicht, gell?
Nö, wir können auch gut diskutieren. Wir können uns auch genauso schnell wieder vertragen.
Das klingt doch ganz fantastisch. Sebastian, dich nochmal so ein bisschen in den Blick, die sportliche Leistung. 2019 habt ihr wo angefangen dann?
In der 2. Kreisklasse da. Also wir mussten ja wieder unten
genau einsteigen.
Ihr spielt jetzt in der 1. Kreisklasse. Das heißt, da muss irgendwo ein Aufstieg dazwischen gewesen sein.
Wie läuft das sportlich? Was für Erwartungen habt ihr? War der Aufstieg gezielt? War der überraschend? Wie ist so die sportliche Situation?
Also der Aufstieg damals war tatsächlich überraschend. Wir hätten es sportlich, glaube ich, gar nicht geschafft, mit Tabellenplatz 3 damals aufzusteigen. Die ersten beiden Plätze haben verzichtet, weil man merkt den sportlichen Unterschied schon, auch wenn man jetzt relativ weit unten im Kreis spielt, ne? war die eine Klasse höher doch schon was anderes. Auch ein paar weitere Fahrtstrecken dabei. Und dann hat uns also der Staffelleiter angerufen und hat gefragt, naja, die anderen beiden haben verzichtet, könnt ihr euch das vorstellen? Und nach einer 20-sekündigen Rücksprache haben wir uns auch dafür entschieden und haben uns aber seitdem auch gehalten in der ersten Kreisklasse und spielen da jetzt mit. Also Stand heute Platz 1 der aktuellen Saison. Gut, wir haben erst 2 Spiele weg, die aber mit Bravour gewonnen und haben auf jeden Fall dieses Jahr das Saisonziel, unter den ersten 3 mindestens mitzuspielen.
Was sind die Spiele, wo besonders viele Zuschauer kommen? Also gibt es sowas wie ein Derby, gibt es sowas wie ein Lokal? Also der Feind ist so negativ besetzt, du weißt schon, in Gegner, wo ein bisschen ja, Emotionen drin sind?
Ja, das kommt dem Derby gleich. Also wir hatten das auch als erstes Spiel jetzt auswärts gehabt gegen Kölle da 3, also Spielgemeinschaft Kölle da Großneuhausen. Ist klar, das ist die Nähe und es wechseln auch häufig Spieler hin und her zwischen uns und denen, was die Sache immer ein bisschen brisanter macht. Das sind auch mit Abstand die zuschauerreichsten Spiele. Ich glaube, beim letzten Saisonabschluss hatten wir 260 Zuschauer da, als Kölle da hier war und eine schöne Saisonabschlussfeier noch. Ansonsten, wir haben immer zwischen 120 und 150 Leute bei normalen Spielen und wir müssen sagen, dadurch, dass wir unsere Gäste auch immer echt cool empfangen, die auch immer ein bisschen was von uns bekommen, ist das ein tolles Miteinander. Wir haben keinen Verein, mit dem wir uns gar nicht verstehen. Das will ich nicht sagen. Klar, während der 90 Minuten geht es immer heiß her, egal wer da ist. Aber es haben sich da schon gewisse Freundschaften gebildet, das muss man einfach sagen. Das ist auch mit Kölle da, mit Straußfurt und auch mit Wundersleben. Das sind die 3, wo es dann auch wirklich länger geht. Deswegen spielen wir auch immer Samstag zu Hause.
Du hast beschrieben, wie schwierig es war, zum Anfang Spieler zu finden. Wie ist denn so die aktuelle Situation? Bist du zufrieden? Wo kommen die Spieler her? Ich nehme mal an, nicht aus Halle, Magdeburg und Berlin, sondern die werden ja aus dem Umfeld. Bist du zufrieden mit der Anzahl des Kaders? Entwickelt sich das positiv? Könnte das besser sein? Wie ist da so die Situation?
Ja, das ist immer ein Schwanken über die Saison tatsächlich. Also es könnten natürlich immer mehr Spieler sein. Die andere Seite ist, wenn man einen 25-Mann-Kader hat, sitzen immer 10 da und die unglücklich sind, die dann wahrscheinlich eher gehen. Also klar, 2-3 Spieler mehr wären immer schön, sind auch alle herzlich willkommen, aber aktuell sind wir wirklich gut aufgestellt und solange wie das sportlich gut läuft und unser Team ist wirklich ein Team, die machen viel zusammen, auch außerhalb der Mannschaft, also außerhalb des Fußballspiels, funktioniert das und da können wir echt zufrieden sein. Ja, wir haben noch immer 1-2 Spieler in der Pipeline und man kann nicht sagen, dass die so regional herkommen. Also wir haben auch tatsächlich schon Spieler aus Gera und Anstatt gehabt. Für die war das natürlich auch eine erhebliche Fortstrecke, aber die haben das gern gemacht.
Welche Spieler hattet ihr aus Gera?
Der Vincent Philipp war das, ist jetzt auch wieder zurück nach Gera. Und ja, aus Erfurt sind 1-2 dabei. Der Kollege aus Arnstadt, der hat dann ja aufgrund der Fahrtstrecke und auch aufgrund des Alters gesagt, das lohnt nicht mehr, das passt dann irgendwann nicht mehr. Ja, aber an sich würde ich sagen, sind wir erstmal solide aufgestellt und die Jungs, die jetzt dabei sind, auf die kann man sich zu 100% verlassen.
Mhm. Nochmal zum Thema, also eine Männermannschaft. Mhm. Du hast gesagt, früher gab es mal Frauenfußball. Nehme ich an, ist im Moment, ihr konzentriert euch erstmal, die Männer zu stabilisieren. Alles, was dann später kommt, das kann dann später kommen. Nachwuchs habt ihr? Wie viele Mannschaften?
Ja, aktuell noch keine Mannschaft im Spielbetrieb. Also wir haben 43 Kinder jetzt, Stand heute, die hier trainieren, über F- bis D-Junioren hinweg. Das in eine gesammelte Form, also wir haben letztes Jahr, Anfang letzten Jahres damit angefangen. Die brauchen natürlich erstmal den Vorlauf. Wir müssten die Übungsleiter finden, die mussten geschult werden, brauchen jetzt den DFB-Basiscoach als zwingende Voraussetzung, was ja mehrere Tage in Bad Blankenburg auch erfordert. Und genau, wir sind jetzt aber dran, haben jetzt am ersten Turnier in Griffstedt teilgenommen, mit 2 Mannschaften, glaube ich sogar, und haben gleich abgeräumt, haben also den Pokal und eine Urkunde mit nach Hause gebracht, da waren wir sehr stolz drauf. Sie trainieren aktuell montags für 1,5 Stunden in 2 Gruppen. Haben auch dieses Jahr, weil es jetzt ja die Haltejahreszeit bevorsteht, die Hallenzeiten bekommen, 2 Stück sogar für die Kinder, sodass die in Kölle da in den neuen Hallen jetzt weiter trainieren können und haben eigentlich den Plan, mit einer Mannschaft auf jeden Fall in der nächsten Saison dann an den Start zu gehen.
Das klingt doch ganz fantastisch und die Kombination mit dem Kindergarten bietet sich ja letztendlich da auch an. So, ich habe Madeline gefragt, wie sie das alles hinkriegt. Die Frage muss ich natürlich auch an dich stellen, Sebastian. Also hier passiert eine ganze Menge. Da ist sehr viel Energie notwendig, weil du hast dich nicht in den ja, in ein gemachtes Nest legen können, sondern hast das alles aufarbeiten. Wie viel Zeit geht da? Wird die Arbeit anerkannt? Hast du das Gefühl, dass das hier im Ort auch gesehen wird, wie viel Zeit du dort investierst?
Ich denke schon, dass man das sieht. Und ich denke, das bekommt auch jeder mit. Und wir sind unter Vereinskollegen immer im Gespräch. Ich denke, das ist absolut transparent, wie wir arbeiten. Allerdings sage ich ganz offen und ehrlich, ist der Verein ein Halbtagsjob. Neben der normalen Arbeit ist es sehr viel zu tun. Muss aber auch sagen, dass ich das ohne meine Vorstandskollegen, Ausschussmitglieder und auch die Unterstützung aus der Gemeinde und allen Helfern, die das machen, nicht schaffen würde. Allerdings ist man als Vorsitzender ja schon in der Pflicht, immer die Rahmenbedingungen vorzugeben und die Struktur, die man sich vorstellt. Aber ich denke, da bin ich nicht auf den Mund gefallen. Aber es ist ein harmonisches Miteinander. Das Wichtige ist, es macht jeder in seiner Freizeit, es macht jeder ehrenamtlich und da muss es auch Spaß machen und so muss es auch bleiben. Und das funktioniert gut, gerade wirklich mit unserem Vorstand und den Ausschussmitgliedern.
Dann vorletzte Runde. Wir schauen ein wenig in die Zukunft. Madeline, Ostramontra bzw. Rettgenstedt feiert die 1150 Jahre, hat diese Zeit offensichtlich überstanden. Was muss eine Gemeinde und ein Dorf tun, dass er auch den nächsten 50 bis 100 Jahren noch so funktioniert wie heute? Also was macht ein Dorf zukunftsfähig und auch lebenswert?
Also da bin ich wieder bei meiner Herzensangelegenheit, bei der Gemeinschaft. Man darf sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Man muss für sein Dorf einstehen. Wie Basti schon eingangs gesagt hat, es ist unsere Heimat. Und die Heimat ist halt nur dann schön, wenn alle mit anpacken und wenn alle was dafür tun. Das ist so über die breite Masse gesprochen. Als Bürgermeisterin bin ich immer wieder großer Fan davon, dass wir unsere Selbstständigkeit behalten und quasi eigenständig über die finanziellen Mittel, die immer mehr, mal weniger sind, entscheiden können, weil uns das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und dadurch auch viel ermöglicht. Und es ist aber auch die Investition. Also es ist immer wieder der Blick in die Zukunft, die Vision, wo wollen wir mal hin, wo können wir noch anpacken, weil das Dorf wird irgendwann unattraktiv, wenn an jeder Ecke alles einstürzt und die letzte Bank auch noch durchknackt. Ne? Also da ist es auch einfach, ja, immer vorangehen mit gutem Beispiel, manchmal vielleicht auch mit einer verrückteren Idee, wo alle sagen, na, was hat sie jetzt schon wieder? Ne? Wo dann aber doch einer kommt und sagt, ey, warte mal, eigentlich ist das keine schlechte Idee, wenn man nochmal so und so denkt. Also ja, man braucht Kreativität, aber alles funktioniert nicht, wenn die Menschen nicht mitmachen.
Und welche Rolle spielen bei so einem Blick in die Zukunft oder bei einem Dorf zukunftsfähig machen, welche Rolle spielen da Vereine?
Eine ganz, ganz große. Ich habe viele Freunde in ganz Deutschland verteilt und die sehen natürlich immer über meinen WhatsApp-Status und über Instagram und unseren diversen WhatsApp-Kanäle.
Ja, WhatsApp-Kanäle.
Sehen die immer, was bei uns los ist. Und die wohnen selber in Dörfern, zum Teil in Brandenburg und so weiter. Die sagen immer, es ist komplett absurd, was ihr leistet mit dieser kleinen Gemeinde. Da ist ja auch wirklich für jeden was dabei, sei es der Fußball, ne? Sei es die Bogenschützen, sei es der Kinderbazar, der Ladies-Bazar, weiß ich nicht, ne? Hofkonzerte im Weißbordhaus hatten wir jetzt letztes Wochenende. Also wir sind jetzt auch gerade, obwohl eigentlich der Sommer dem Ende entgegengeht, sind wir gefühlt nochmal in unserer Veranstaltungshochsaison. Wir planen den ganzen Dezember über Weihnachtsmärkte. Wir machen auch so ein bisschen Advent in den Höfen. Bei uns ist dann Advent in den Vereinsheimen, weil wir gesagt haben, wir wollen das so ein bisschen auf die Adventswochenenden verteilen. Das ist nicht einmal die geballte Kraft, sondern immer so ein bisschen gestückelt. Also für uns geht es gefühlt erst nochmal richtig in die Vollen. Da ist wirklich immer was los.
Warum kann Bürgermeisterin das schönste Ehrenamt der Welt sein?
Weil es unfassbar abwechslungsreich ist und es nie langweilig wird und am Ende des Tages auch sehr, sehr wertschätzend ist. Und da meine ich nicht mal, dass ich das brauche, dass jemand zu mir kommt und sagt, das hast du ganz, ganz toll gemacht, sondern dann ist es für mich einfach auch der Moment, wenn ich am Rand stehe von einer Veranstaltung und sehe, dass der Platz voll ist und dass an der Getränke Ausgabe eine Schlange steht und am Rost genauso und da die Kinder spielen und irgendwie alle eine schöne Zeit haben, weil das ist eigentlich das, worauf es ankommt, dass man in seiner Freizeit an seinen Wochenenden einfach eine schöne Zeit hat und mal die Abwechslung zum alltäglichen Tamtam hat.
Sebastian, wir sitzen im Jahr 2048 hier, dein SV 48 feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Wie soll der Verein aussehen, dass du zufrieden bist?
Ich gehe ja gern groß ran, gell? Nein, ganz realistisch. Also wir müssen auf jeden Fall auf sportlicher Ebene immer weitermachen. Das ist wichtig für die für alle Aktiven, aber auch für die Gesellschaft. Sport ist unheimlich wichtig. Wir wollen das Angebot erweitern, wollen noch 2, 3 Sparten mehr aufmachen, neben dem Fußball und dem Wandern. Die Kinder müssen unbedingt in aktiven Spielbetrieb rein. Wir wünschen uns, dass das Sportgelände regelmäßig erweitert werden kann. Und ja, träumen ja so ein bisschen von einer Flutlichtanlage hier auf unserem Sportplatz. Aber das ist alles noch ein bisschen weitere Zukunftsmusik. Jetzt heißt es, glaube ich, erstmal genießen mit das, was wir jetzt hier haben. Denn wir haben uns schon was geschaffen und haben noch 2, 3 Pläne, die wir dieses Jahr umsetzen werden, sodass wir nächstes Jahr planmäßig unser Sportgelände und Vereinsheim so haben, wie wir das wollen. Und zum 100-Jährigen lassen wir es dann auf jeden Fall richtig krachen.
Haben wir da eine Bank, an der unsere Namen stehen?
Ja.
Finde ich schon.
Ein Hochsitz.
Oder? Ja, ein Hochsitz wäre schön. Mit Heizung.
Okay, alle Unterlagen zur 1150-Jahr-Feier finde ich irgendwo im Netz bestimmt. Ja. Wo muss ich folgen, um über den SV Ostramontra, die Gemeinde Ostramontra informiert zu werden? Internetseite. Ihr habt Instagram-Kanäle, der SV 48 auf jeden Fall. Genau. Und da finde ich alle Informationen.
Ja.
Okay. Schlussrunde ist eine Kurzfragerunde. Ostramontra ist?
Heimat.
Der SV 48 ist?
Der beste Club der Welt.
Ehrenamt bedeutet?
Verantwortung, die Spaß macht.
1150 Jahre bedeuten?
Rückblicken und in die Zukunft schauen.
Das Legendenspiel wird?
Legendär.
Okay, und die letzte Fragerunde. Sebastian, wenn du dir was für Ostramontra wünschen dürftest, was wäre das?
Ich wünsche mir, dass unsere Einwohner glücklich sind mit dem, was sie hier haben, mit dem, was sie selber erreichen können, was ihnen geboten wird in Ostramontra und was wir zusammen in Zukunft noch erreichen können. Und wünsche mir ein tolles Miteinander im Dorf einfach.
Und Frau Bürgermeisterin, das Abschlusswort gehört dir. Haben wir irgendwas vergessen, was die Hörerinnen und Hörer noch wissen sollten? Oder gibt es von dir einen besonderen Wunsch für den Ort Ostramontra?
Ich würde mir wünschen, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht Zeit finden, zum Jubiläum vorbeizukommen und sich ihr eigenes Bild von unserem schönen Dorf machen. Und ich würde mir für Ostramontra wünschen, dass, wie gesagt, wir sehr, sehr lange eigenständig und selbstständig bleiben und uns unsere vielen Pläne und Visionen ermöglichen können, um es halt den Menschen, die hier leben, ganz, ganz lange ganz, ganz schön zu machen.
Dann euch beiden nochmal ganz großen Respekt vor der Arbeit hier. Also das ist wirklich fantastisch, was ihr hier leistet, dass ihr den Fußball hier am Leben erhaltet und dieser BSG-Traktor ganz neues Leben eingehaucht habt, dem Ort auch, so nehme ich das zumindest von außen wahr, ganz neues Leben eingehaucht habt mit den Veranstaltungen. Das ist wirklich sensationell. Lasst euch diesen Ehrgeiz durch manche Rückschläge, die immer mal kommen, nicht kaputt machen. Das ist ganz fantastisch, was hier entsteht. Ich freue mich auf ein wunderbares Legendenspiel, auf ein Jubiläumswochenende und sage ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Hey, das ist doch hier keine Liegewiese, du Sömmerdarer. Ach stimmt, der ist ja gar kein Sömmerdacher und ich bin nicht Henry. Aber Samstag ist wieder Heimspiel.
Hast du Geld geblieben, was sie in die Schweiz überwiesen haben?
Ich hab gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden, mir so eine Frage zu stellen. Schau ich noch in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Das ist eine Unverschämtheit.
Hab ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Ich hab in meinem Leben noch gar Geld in die Schweiz überwiesen. Dreckschwein. Hab ich noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir was. Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund?
Das ist doch gut.
Haben Sie einen Grund?
Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Stimmung der Mannschaft. Wie ist die Stimmung der Mannschaft? Der Zustand der Mannschaft. Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Zur Taktik. 1 oder 2 Stürmer. Hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der eine oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte, wird sicherlich Druck machen. Man muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet. Ist die Mannschaft dem Druck gewachsen? Was ich beobachtet habe in der Woche im Training, hat sehr gut gearbeitet und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Dankeschön.
Ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Aber wenn ich das mitbekomme, was hier abläuft,